heutige Folge von Holstein 1:1 wird euch präsentiert von Olympic Auto. Gemeinsam auf der Überholspur. Erlebe die Leidenschaft für den Fußball und die Faszination fürs Auto. Olympic Auto, 7-mal in Schleswig-Holstein und immer mit einem Lächeln für Kiel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Und mit mir hier dabei, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Ja, moin moin.
Schön, dass du da bist nach dem ersten Heimspiel der Bundesliga-Historie. Jetzt ist die Bundesliga auch in Kiel wirklich vor Ort angekommen quasi. Punkte gab es dafür nicht. Da steht weiterhin die 0 nach dem 0:2 gegen den VfL Wolfsburg. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir hat sich diese innere Zerrissenheit, über die wir ja in der letzten Woche gesprochen haben, nochmal verfestigt, wenn man das so sagen kann. Man ist hin und her gerissen, ne? Es war nicht so schlecht, aber am Ende keine Punkte. Es sind die entscheidenden Situationen, die fehlen. Trotzdem kann man mithalten. Man ärgert sich darüber und irgendwie, ja, am Ende stehst du mit leeren Händen da.
Ja, das Fremdeln in den Boxen, ne? Das Fremdeln mit der ersten Liga in den Boxen. Ja. Sowohl in der eigenen als auch im gegnerischen Strafraum. Das ist natürlich der Kasus Knacktus.
Ja, definitiv. Vorne zu ineffektiv. Hinten dann die entscheidenden Dinger reingemurmelt bekommen. Also beim ersten kann man das ja wirklich so sagen. Ja, ja. Freistoß abgefälscht. Der zweite ist dann eine Flanke und in bester Uwe Seeler-Manier mit dem Hinterkopf den eingenetzt. Wobei natürlich auch die beiden Freistöße in der Entstehung, glaube ich, eher das Problem sind, als dann halt die Ausführung. Ne? Also
ja,
nah am eigenen Strafraum.
Mhm.
Immer gefährlich.
Ja, es ist natürlich das Risiko. Ne? Es war bei dem Schiedsrichter auch nicht ganz einfach. Wir wollen das jetzt nicht auf den Schiri schieben, obwohl der schon ein bisschen merkwürdig gepfiffen hat da. Aber eben speziell bei diesem Schiedsrichter war es schwierig mit der Zweikampfführung. Du musst schon ein bisschen robuster zur Sache gehen, als es vielleicht in der zweiten Liga die Kieler gewohnt gewesen sind. Weil die Bundesliga-Profis haben schon eine gewisse Standfestigkeit. Die schiebst du jetzt nicht einfach weg oder grätschst ihnen so einfach den Ball weg oder wie auch immer. Und da passieren natürlich solche Dinge. Das gehört auch zum Lernprozess dazu, der von Cheftrainer Marcel Rapp immer wieder zitiert wird, was auch vollkommen korrekt ist. Und da gibt's eben noch ein paar Baustellen. Ne? Aber die größte Baustelle beim Status quo, wo wir alle Lernprozesse noch berücksichtigen, ist eben nach meinem Dafürhalten der noch nicht besonders taugliche Abschluss. Kaltschnäuzigkeit, wenn man die Effektivitätstabelle sich anguckt, die täuscht dann bei 22,2%. Schlechter sind dann nur Augsburg mit 20% und wenig überraschend St. Pauli und Bochum, die noch kein Tor geschossen haben. Das ist dann natürlich eine ganz...
Und das ist schwer zu rechnen.
Ja, jetzt geringe Effektivität, sagen wir mal so, ohne dass wir uns jetzt mathematisch verhauen. Und das lag natürlich in der vergangenen Saison deutlich höher und Die müssen sich da in dem Punkt steigern, ja. Weil jedes Tor stärkt den Rücken und stärkt das Selbstbewusstsein und daran zieht man sich hoch. Die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, im Moment, dass man zu Null Spiele bestreiten kann, die halte ich also für sehr gering derzeit, weil die Qualität der Gegner einfach super gut ist. Und immer wieder Szenen auftauchen werden, wo kleine Details, kleine Fehler zu großen Konsequenzen führen, sprich zu Gegentoren. Und das wird man auch so schnell wahrscheinlich nicht abstellen können. Deshalb muss man vorne die Chancen, die ja auch nicht durch Zufall vorhanden sind, sondern die ja auch schön herausgespielt sind, die muss man nutzen.
Das ist der Punkt.
Daran führt
also
kein Weg vorbei.
Bis dahin stimmt es ja oftmals. Also wenn man sich jetzt auch mal die Daten anguckt, wir wissen, dass Statistiken immer mit Vorsicht zu genießen sind. Trotzdem ist das in diesem Spiel auffällig, wenn du dir den Mannschaftsvergleich anguckst Mehr Kilometer abgespult, mehr gespielte Pässe, bessere Passquote, bessere Flankenquote, bessere Dribblingquote, mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe gewonnen, mehr Luftduelle gewonnen und all das trifft auf Holstein zu.
Ja, überraschend.
Und nicht,
ne?
Auf Wolfsburg. Das heißt also, in der Grundanlage des Spiels ist es ja so, wie auch die Beteiligten immer wieder sagen, man kann ganz offensichtlich mithalten, mindestens. Aber was hilft es dir, wenn am Ende ein Timo Becker, der exemplarisch wieder dafür war, dann diese Großchance eben versiebt? Und eben auch, ja, auch Pichler mit dem Kopfball später und so, aber da war das Kind quasi schon im Brunnen gefallen. Also vorher, wie du sagst, durch ein erzieltes Tor, Selbstbewusstsein stärken, Automatismen nochmal verstärken vielleicht, weil das war ja genau das, was Wolfsburg gemacht hat. Die haben ja jetzt im Endeffekt, ist das ja auch keine Übermannschaft gewesen, zumindest hier nicht so. Ich glaube auch nicht, dass es eine ist, grundsätzlich. Aber hier zumindest war es keine. Die haben jetzt auch nicht super viel angeboten. Ne? Die haben ihre beiden Tore gemacht in kurzer Folge. Die haben danach das solide runtergespielt, sind zwischendurch ordentlich zu Knast gegangen, muss man sagen. Haben sie auch ja eine Menge gelber Karten schon in der ersten Halbzeit eingehandelt.
Aber da hat Holstein in der zweiten Halbzeit
ja, genau, immerhin aufgeholt, da hat Holstein aufgeholt. Genau. Aber trotzdem, das war jetzt nichts, kein Offenbarungseid, den die hier geliefert haben.
Nein. Also was da bei Wolfsburg denn auch vielleicht exemplarisch zu notieren ist, ist, da verletzt sich Matcha. Matcha? Ja, Matcha, glaube ich.
Meier. Er heißt Meier.
Ja, Meier, ist egal.
Lovro Meier, Kroate.
Ja, genau. Ein super guter Spieler. Doppelpackschütze gegen FC Bayern. Und dann kommt Sally Özcan, der 90er, rein, ne? unser Ex-Kieler hier. Und der hat also für die Situation, in der Wolfsburg da, in die Spielsituation, in der Wolfsburg war, hat er das super gemacht. Das ist natürlich eine Qualität, die du dann da nachlegen kannst. Da wird Holstein so in dieser Qualitätsstufe nicht mithalten können. Spielt aber keine Rolle. Es geht wie immer über das Kollektiv. Und du hast die Szenen von Benny Pichler und Timo Becker angesprochen, wo man entweder durch Torwartglanz tat oder durch Fehlschuss irgendwie ein Torerfolg einem versagt geblieben ist. Aber ich fand auch speziell die Nummer mit Chuto Machino, der ist auch wunderbar freigespielt. Und kommt dann im direkten Duell mit dem gegnerischen Torwart, der übrigens ziemlich gut war, an den Ball und will ihn vorbeispitzen, alles richtig, aber der hält auf einmal das Ding. Ne? Ich weiß nicht, wie viel Keeper in der zweiten Liga diese Nummer jetzt pariert hätten, dem von Pichler sowieso nicht, aber auch diese, und das zeigt einfach, ich muss in dieser Situation, und das ist auch ein Lernprozess, ich muss da richtig durchziehen, ne? Auf Gedeih und Verderb. Ne? Das Ding muss da irgendwie rein, ne? Und nicht nur ein bisschen oder sowas. Alles gut, technisch alles in Ordnung. Ich muss wirklich die letzte Gier, das Ding muss ich reinmachen. Ne? Und das muss man, da muss man hinkommen. Und dann bin ich gar nicht so pessimistisch eingestellt, wie das vielleicht direkt nach dem Spiel bei mir gewesen ist, muss ich zugeben. Da wollte ich schon meine Fahne einrollen, irgendwie symbolisch betrachtet. Und habe gedacht, oh wei, das kann auch komplett schwierig werden, die Saison. Das wollen wir ja nicht verhehlen. Aber es gibt eben auch so ein paar Ansätze, wo man sagen kann, naja, zum Beispiel Max Gehspiel, als der reingekommen ist, da ist auch noch riesig Luft nach oben, aber ich möchte mal mich zu dieser These versteifen, dass der irgendwann über kurz oder lang Stammkraft in der Defensive wird, in der letzten Kette. Also das ist dann genau der Effekt, offensichtlich den Holstein, wenn das so eintreten sollte, das wäre der Effekt, den Holstein erzielen wollte, mit Perspektivspielern sich ranrobben an das Niveau, weil man von dem Potenzial der entsprechenden Spieler dann überzeugt ist, dass sie es schaffen können. Und sie müssen sich jetzt beweisen, ne? Und das ist halt so.
Da wird es klar mit Sicherheit sowieso noch ein paar Rotationen geben, ne? Also jetzt auch zweites Spiel in Folge, wo die linke Defensivseite so mit Komenda Puchac, also hat nicht funktioniert oder funktioniert im Moment nicht, in der Kombination zumindest nicht. Da wurde ja auch während des Spiels dann wieder gewechselt, genau wie in Hoffenheim, schon viel umgebaut. Also da wird's noch Verschiebungen geben, ne?
Ja.
Pichler macht einen super Job da vorne, insgesamt finde ich, aber reibt sich so in den Zweikämpfen auf, dass er halt wenig Luft hat, Spiel zu entwickeln und selbst irgendwie torgefährlich zu werden. Ne? Vielleicht muss man da auch vorne nochmal ein bisschen anders agieren. Machino ist ja so ein bisschen der Skripski im Moment so von der Position her. Fiete Arp scheint ja auch mit dran zu sein. Jetzt kommt Kelati wieder mit in die Verlosung nach der abgesessenen Sperre. Also ich glaube, da wird es über die nächsten Wochen sowieso noch ein bisschen Rotation geben.
Klar, und bei Benny Pichler muss man natürlich auch sagen, da war der Lernprozess innerhalb des Spiels zu beobachten. Seine Verzweiflung am Anfang gegen die Wolfsburger Abwehrbüffel, die alles in die Waagschale werfen, um den Ball zu erobern, respektive auch im Holstein-Strafraum dann wie Bornau dann auch da sich hochzuschwingen und das Ding irgendwie, um wenn es mit dem Hinterkopf ist, da ins Kieler Tor zu schmettern. Da hat sich aber Benny Pichler nachher gut behauptet. Wie gesagt, ja. Also der Schiedsrichter war da ein bisschen manchmal etwas seltsam in seinen Entscheidungsfindungen, aber das sah schon ganz ordentlich aus. Er hat da seinen Körper gut eingesetzt. Das ist eben halt, das muss man lernen. Ne? Was das wirklich richtig Negative ist, du hast es angesprochen, das waren hier zwei Spiele, wo man hätte vielleicht punkten können. Hm. Hoffenheim, ein Unentschieden wäre denkbar möglich gewesen, gegen Wolfsburg auch mit ein bisschen Glück oder sowas. Das ist die Frage, ob sich das vielleicht nicht irgendwann dann nochmal böse rächt irgendwo, ne?
Ja, vor allen Dingen, das ist dann, wenn das Pendel in die andere Richtung ausschlägt, du denkst halt so, wen sollst du in den kommenden Wochen dann schlagen? Also ja. Du hast Hoffenheim, eine Mannschaft, wo das total gekriselt hat im Hintergrund mit dieser ganzen Geschäftsführergeschichte und Fans und keine Ahnung was. Wolfsburg jetzt ist auch noch im Findungsprozess, sag ich mal, mit Hasenhüttl, der seine erste Vorbereitung gemacht hat, da ist dann der Lacroix ist weg und so und ne, das ist auch
großer
alles
personeller Umbruch, ne?
Und wenn du jetzt gegen die nichts holst, dann denkst du, ja, nach der Länderspielpause kommt Bayern.
Tja, das ist ein schönes Spiel.
Genau. kokettiert man natürlich immer mit dieser Pokalgeschichte und so, aber also da sprechen wir nächste Woche nochmal drüber. Ja. Würde ich mir jetzt erstmal nicht so viel ausrechnen. Dann mit Bochum ist natürlich wieder so ein Ding, das ist eigentlich schon ein Spiel, was mehr als drei Punkte zählt.
Naja, man sagt ja, spricht ja mal von 6-Punkte-Spielen. Ne? Also eingedenk der real existierenden Situation würde ich da von einem 10-Punkte-Spiel sprechen, weil wenn man da gewinnen könnte, zumindest ein Punkt als Minimalziel muss das, also zumindest ein Punkt muss das Minimalziel sein, weil danach geht es dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Ja. Das ist ja Gott sei Dank aus Kieler Sicht ist es ja so, dass die Frankfurter in den vergangenen Jahren ein bisschen wankelmütig in ihren Leistungen waren. Wenn die diese Leistung bestätigen, die sie jetzt am vergangenen Wochenende gegen Hoffenheim gezeigt hat, also das war ja der neue Höchstgeschwindigkeitsfußball. Dagegen sind ja Leverkusen und Leipzig kommen ja da nicht mal mit. Also das war ja unwahrscheinlich.
Ja.
Dann spielst du in Leverkusen, dann kommt Union Berlin, dann spielst du beim VfB Stuttgart und dann kommen unsere Freunde vom 1. FC Heidenheim.
Und da vorher noch das Pokalspiel.
Das Pokalspiel in Köln.
Kann ja auch einen aufs Gemüt schlagen, sag ich mal. Also,
bestimmt kein Selbstgänger da irgendwo, ne? Auch wenn du jetzt eine Klasse höher bist als der 1. FC Köln, dass man das mal sagen kann, ist auch erstaunlich, aber ist ja so. Und das sind also bis zum Spieltag 10 hat man da schon einige Kaliber und wie gesagt, auch das Heimspiel da gegen Heidenheim, denkt man ja immer noch so, Heidenheimisch, das ist irgendwie mehr zweite Liga oder sowas, ne? So Benedikt Gimba haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, in der Abwehr. Na, mein Gott, nochmal, das ist ja, nee, die sind gut. Die sind richtig gut. Da ist auch eine kleine Chance, dass sie vielleicht die Doppelbelastung mit dem Europapokal, dass das denen vielleicht ein bisschen aufs Gemüt oder ins Kreuz schlägt irgendwo, aber die sind richtig gut. Also da ist jetzt Tabellenführer ist natürlich auch so eine Situationsaufnahme, Momentaufnahme, muss man nicht überbewerten, aber 4-0 zu Hause gegen Augsburg zu gewinnen, das musst du erstmal hinkriegen. Zur Ewigkeit gehört aber auch dazu, dass sie beim Stand von 0-0 und 1-0 die Augsburger zweimal Aluminiumpech hatten. Und das zeigt wieder, Tore sind das Maß aller Dinge, logischerweise im Fußball. Und mit jedem Treffer gewinnst du Selbstvertrauen und kriegst du den Gegentreffer nicht, dann bläst du eben Augsburg meinetwegen auch mal mit 4-0 weg, ne?
Und es zeigt, finde ich, weiterhin, dass Heidenheim als Vorbild taugt. Also, weil es ja gerade so ist, du denkst, Kleindienst weg, Beste weg. So jetzt, Conference League, mal gucken. Ne? So schaffen wahrscheinlich gar nicht die Gruppenphase und so. Und trotzdem geht es halt immer weiter, ne? Da rückt halt einer nach.
Ja.
Das ist sind kluge Verpflichtungen, das ist ein funktionierendes Mannschaftsgefüge, das ist ein ausgebuffter Trainer.
Ja.
Und all das kannst du dir wunderbar zum Vorbild nehmen, weiterhin. Also, die sind weiter in ihrer Entwicklung, natürlich. Und die haben auch schon eine andere Finanzkraft als Holstein. Und trotzdem ist es immer noch so, finde ich, dass du dem gut nacheifern kannst, was da passiert.
Naja, die Neuverpflichtung, die sie getätigt haben, die ist jetzt nicht, die zeugt nicht von einer Finanzkraft, die ins Exorbitante geht irgendwo. Nee. Ne? Das ist das, da ist auch das Konzept, ist da der Sieger irgendwo, ne? Und die Spielidee und die Typen, die quasi die Eckpfeiler dieser Spielidee sind. Da ist Heidenheim, Holstein schon deutlich voraus. Föhren, Bach, Mainka, Gimber. Da denkst du, das gibt's doch überhaupt nicht. Ne? Aber die stehen da wie eine Eins und dann sehen sie erstmal vorbeikommen. Ne? Und die lassen sich auch durch nichts außer Ruhe bringen. Ne?
Ja.
Sollte Holstein übrigens auch nicht, selbst wenn das jetzt alles nicht so hundertprozentig funktioniert in den genannten Spielen. Ich habe mal nachgeguckt, irgendwo so, was nach 9 Spieltagen so los war. Und da muss man sagen, dass Holstein sich gar nicht so bange sein muss, auch wenn der Ertrag im überschaubaren Rahmen bleibt, weil schlechteste Mannschaft nach 9 Spieltagen in der Bundesliga-Historie war Greuther Fürth in der Saison 21-22 mit 1 Sieg und 8 Niederlagen. Naja, da kann man mal sehen, das muss ja nicht unbedingt der Maßstab sein oder sowas. In der Saison 2016-17 war der HSV nach 9 Spieltagen nicht so gut drauf. Es ist Platz 3 im ewigen Ranking mit 2 Remis und 7 Niederlagen und 2-18 Toren und der HSV ist in der Saison nicht mal abgestiegen. Ne?
Ich glaube, das war das die Saison mit den 27 Punkten in der Relegation?
Genau.
Ja, ich glaube ja.
Genau.
Ne? Ja, das war natürlich, ich weiß, ob das dieses Jahr reichen wird, wage ich auch zu bezweifeln, die 27 Punkte für die Relegation.
Das könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, meinst du?
Das könnte ich mir mittlerweile schon vorstellen, wenn sich dieser Trend, der sich abzeichnet, jetzt fortsetzt. Ne, das könnte schon ein Rennen werden mit St. Pauli und Bochum um Platz 16. Ne? Vielleicht gesellt sich noch der ein oder andere Club dazu, der da vielleicht gar nicht mit rechnet. Ne, aber das könnte schon sein. Deshalb ist dieses Spiel in Bochum, ist dann eben halt, wie erwähnt bereits, das ist schon ein echtes Kaliber dann, wo man, oder ein echter Gradmesser, wo man auch, da musst du punkten.
Ja.
Also wenn da nicht Punkt ist, wird's schwierig.
Ja, und irgendwann, glaube ich, wird's auch dann schwierig, wenn die Ergebnisse so lange und auch in solchen Spielen ausbleiben, schwierig den eigenen Weg nachhaltig zu verkaufen. Und zwar auch den eigenen Spielern vielleicht gegenüber, wenn es
das
halt nicht
sagen.
So funktioniert, wie das, ne, wie das erträumt wird, erhofft wird, wie man sich das vorstellt. Also wenn du dann wirklich sagst, ja, wir wissen das und wir holen Spieler mit Potenzial und wir wissen, dass da nicht alle eine Soforthilfe für die Bundesliga sind und so weiter. Aber irgendwann muss trotzdem halt was erkennbar sein, dass sich das auch ummünzen lässt, ne, in Zähler.
Von daher ist natürlich diese Länderspielpause wieder denkbar unglücklich. Ist natürlich auch zum Teil selbst erwählt, weil der jüngste Neuzugang, unser slowakischer U21-Spieler
Dominik Jaworczyk.
So sieht's mal aus. Hat der jetzt vielleicht einmal mit der Mannschaft trainiert, wenn es hochkommt, und letzten Freitag verpflichtet. Kurz vor Transfertoreschluss und jetzt ist er natürlich wieder mit der slowakischen U21-Elf und Nationalmannschaft unterwegs, genauso wie Puchacz mit Polen unterwegs ist und Gigovic mit Bosnien. Also das ist natürlich ausgerechnet diese Spieler, von denen man vielleicht sagen könnte, naja, mal gucken oder sowas, ne? Und gerade bei Gigovic erhofft man sich natürlich eine Menge im Mittelfeld, das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Insgesamt muss ich ja sagen, dass mich die Transferperiode am Ende dann doch ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht hat aus Kieler Sicht, aber ich war doch ein bisschen überrascht, weil ich habe am vergangenen Freitag dann doch immer mal auf die Uhr geguckt. Ist bald 18 Uhr.
Opas Deadline-Uhr.
Opas Deadline-Uhr, ne? Lief auch zu Hause ein bisschen unruhig hin und her. Und meine Gattin sagte schon zu mir, was ist denn mit dir los? Ich sag, Ruhe ist Deadline-Day. Okay, sagt sie. Ne? Sie weiß ja Bescheid. Ne? Aus den vergangenen Jahren ist dann weggegangen. Hätte ich an ihrer Stelle auch gemacht. Und hat dann, und ich denke, das gibt's doch nicht. Da muss doch... kommt, wie gesagt, der junge Slowake, der übrigens nicht nur linker Flügelverteidiger spielen kann, wie wir jetzt ermittelt haben, sondern der ist auch in der Kette als Halbverteidiger einsetzbar. Also das macht ihn natürlich schon mal etwas wertvoller, sonst nur als Backup für Puchacz fand ich das jetzt erstaunlich, dass man da einen Schwerpunkt, ich hätte mir nämlich noch einen Stürmer gewünscht.
Ja.
Ich glaube, wir hatten das in der letzten Woche auch schon mal thematisiert und natürlich nicht ein, der 15 oder vielleicht auch nur 10 Tore garantiert, aber wenn man sich diese Intensität anschaut, mit der Benny Pichler da zu Werke geht und auch gehen muss im Anlaufen, im Sprinten, im Zweikampf, das sind ja immer alles kleine Mikroverletzungen, die man in solchen Situationen davonträgt. Bei einem komplett noch nicht von Verletzungen gebeutelten Körper ist das vielleicht nicht so von großer Tragweite, aber ihn hat es ja schon das eine oder andere Mal ein bisschen gerissen. Das wäre natürlich bedauerlich, wenn der jetzt mit einer Verletzung über 3 oder 4 Wochen ausfällt, und dann so einen richtigen Stoßstürmer hat das Holstein-Aufgebot ja nicht. Ne? Und da hätte ich mir irgendwie so eine Kante, auch so ein Büffel vielleicht so gewünscht irgendwie. Ne? Und wie ich erfahren habe, ist das auch in internen Kreisen heftig diskutiert worden, und man ist dann aber bei Abwägung aller Sachen, die bei Holstein berücksichtigt werden, um einen Spieler zu verpflichten, das ist natürlich nicht nur Gehaltsfragen, dazu zählt auch Charakterliches, passt er in die Mannschaft, ist er vom Alter adäquat, was können wir von ihm erwarten und so weiter und so weiter, da hat man wohl nichts Passendes gefunden. Finde ich ein bisschen überraschend irgendwie, aber man muss es zur Kenntnis nehmen, und jetzt ist eben das Aufgebot so, wie es ist. Und jetzt muss man natürlich damit klarkommen.
Ja, ich fand es tatsächlich auch überraschend, weil ja aber auch Sportchef Carsten Wehmer noch letzte Woche so angekündigt hatte, so, wir sind noch nicht fertig, da kommt noch was.
Ja, ne? Ja, genau.
Wurde man ja schon wieder ein bisschen lecker gemacht, ne?
Ja, und ja.
Dann, tut mir leid, ich unbekannterweise, wir kennen den Knaben nicht, aber Dominik Jaworczyk lockt einem als Fan dann nicht hinterm Ofen hervor. Auch wenn das ein Spieler ist, der bestimmt großes Potenzial hat und der das verdient hat, bestimmt eine Chance zu bekommen, Bundesliga zu spielen, und U21-Nationalmannschaft auch in der Slowakei ist eine Hausnummer, so alles in Ordnung. Ne? Mhm. Aber es ist halt nicht die Kategorie, die man sich vor allen Dingen auch nach den Eindrücken aus Hoffenheim dann oder auch aus Aachen noch gewünscht hätte, zumindest, ne? Und nun wissen wir alle, dass es kein Wunschkonzert ist, aber trotzdem bleibt Wünschen ja nicht aus.
Ich bin ja bei dir, ne? Weil das geht ja zum einen, geht es darum, um auch ein Signal nach außen zu senden, auch an den heimischen Anhang. Wir machen alles oder versuchen alles, was im Rahmen unseres Kampf und unserer Möglichkeiten zur Verfügung steht, um bestmöglich aufgestellt zu sein, immer im Rahmen, ne? Dass Holstein wirtschaftlich, finanziell am Tabellenende steht, da müssen wir jetzt nicht mehr groß thematisieren, aber es gibt natürlich, also man ist ja immer noch vielleicht ein bisschen flexibler in Gelddingen, als es vielleicht ein durchschnittlicher Zweitligist ist,
ja,
und
ist
diese Kategorie hätte mir ja schon gereicht.
Ja. Das ist halt, ich meine, was sind das? Etwas mehr als 30 Millionen Euro Fernsehgeld, glaube ich, jetzt.
31,5.
Das ist ja ein bisschen Geld. Klar, irgendwie.
Da kommen noch ein paar andere Nummern noch dazu. Ja. Ne? Das ist also, ist mir im Moment noch nicht so ganz klar, warum man sich da so ein bisschen schwer tut, aber vielleicht kriegen wir das ja auch noch aufgedröselt irgendwie, und ich hätte es mir einfach gewünscht, und wie gesagt, es ist ja auch hinter verschlossenen Türen, ist da wohl intensiv drüber diskutiert worden, und jetzt müssen wir es mal nehmen, wie es kommt, und darauf setzen, dass das Steven Skripski erfreulicherweise so hat der Trainer gesagt, nächste Woche, wenn alles rund läuft, wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Das Spiel gegen Bayern kommt dann noch zu früh. Vielleicht reicht's dann schon für einen Kurzeinsatz. Ich würde es nicht machen, wenn ich da sportlich verantwortlich wäre nach einer längeren Verletzungspause gegen Bayern, ist dann vielleicht Steven Skripski. Aber wer weiß, wie es läuft. Mal gucken. Das können wir nächste Woche nochmal en Detail dann besprechen irgendwo. Auf jeden Fall kommt er irgendwie wieder. Nach dieser undefinierbaren Wadenverletzung, die wir bis heute noch nicht, die genaue, präzise Diagnose wollen wir nicht verheimlichen, wir wissen es einfach nicht, aber er scheint wieder da zu sein, und beim Training am Dienstagmorgen hat er auch schon kurz zumindest auf dem Rasen wieder individuell gearbeitet, das ist ja schon mal ein Lichtblick, weil in den vergangenen Wochen hat man ihn selbst dort nicht gesehen, mal abwarten.
Ja, ist natürlich jemand, der unglaublich viel Qualität mitbringt und auch mit seiner Erfahrung helfen kann, aber er ist halt auch kein Mittelstürmer. Ne?
Also, brauchst du aber vielleicht auch, meinst du auf Benny Pichler.
Genau, wenn wir jetzt davon, dass wir ihn als Rückkehrer nehmen, anstatt eines externen Neuzuganges, irgendwie das so miteinander verrechnen vielleicht, weil man darauf setzt, dass er dann wirklich kontinuierlich da ist. Ist er kein Mittelstürmer, und er würde dann ja wahrscheinlich wie die Machino-Position übernehmen, Und Marcino hat schon mal in vorderster Front gespielt, aber kann das ja auch nicht so.
Nee, er ist ja mehr
Pichler, das kann. Also, genau. Und das, da hat er ja seine große Qualität jetzt in den Spielen auch gezeigt. Ne? Mhm. Also das ist auch wirklich, wirklich gut. Mhm. Aber er ist halt keine echte Neun in dem Sinne. Und keiner, der da vorne Kopfballduelle gewinnt. So, ne? Das ist nur das. Also,
Der Regionalligatorier Phil Harris, der braucht wahrscheinlich noch seine Zeit, ne? wenn er das denn überhaupt hinkriegt. Das ist immer schwierig bei einem Sprung von zu vielen Klassenunterschied, den zu überwinden. Das ist schon mit einer gewissen Problematik verbunden und das muss nicht zwangsläufig klappen. Ich hoffe natürlich, dass es funktioniert. Ne? Und da ist, also das hätte ich mir in dieser Transferperiode wirklich gewünscht. Sowohl für den Anhang als Signal, als auch für die real existierenden sportlichen Bedürfnisse. Apropos Anhang, hast du eine Ahnung, so ad hoc, wie viele Mitglieder so Holstein ungefähr so haben könnte derzeit?
Also es waren, glaube ich, bei der letzten Mitgliederversammlung müssten das so knapp 5.000 gewesen sein, wenn ich richtig, oder so 4.500.
Nee, bei der Mitgliederversammlung waren es nicht so viele, die da waren.
Nee, ich meine, die dann zu dem Zeitpunkt Mitglieder waren. Ich glaube, es waren 4.500.
Ja, irgend sowas.
Genau, jetzt, es sind mit Sicherheit mehr. Ich weiß von einigen, dass die, als der Aufstieg so, oder als es langsam Richtung Aufstieg ging, dann Mitglieder werden wollten, vor allen Dingen, um in diesen Mitgliedervorverkauf reinzukommen.
Naja, natürlich. Das ist jetzt aber die Chance.
Aber keine Ahnung.
Die Chancen sind relativ minimal.
Okay.
Selbst als Mitglied, die einem dann zustehenden zwei Karten zu bekommen, weil halte ich fest, das sind jetzt 10.000.
Hui.
Hat man mir offiziell bestätigt und ich kann mich nicht erinnern, dass Holstein schon mal 10.000 Mitglieder hat, aber das kann ich jetzt aus der Historie auch nicht irgendwie dezidiert belegen.
Ja.
Nur ich sag, also von 4.500 auf 10.000 innerhalb einer Sommerpause, das ist schon mal nief, ein Knalleffekt und zeigt ja auch jetzt, die Karten sind natürlich das schlagende Argument oder die Vorfreude, vielleicht dann eine Karte ergattern zu können für die Heimspiele. Aber es zeigt natürlich auch die steigende Verwurzelung mit der Region hier, dass es echt eine gute Nummer ist jetzt, Holstein, und dass es ein guter Verein ist. Und deshalb wäre es wirklich wünschenswert, um dann nochmal auf die Transferperiode zu kommen. Es gibt ja auch noch Stürmer für den Fall der Fälle, wenn man sich das mal anguckt, die vertragslos sind. Die darf man jetzt auch noch verpflichten. Und da sind interessante Namen bei. Das muss ich schon mal klar sagen. Sollte sich herausstellen, dass jetzt irgendetwas schiefläuft, Verletzungen längerfristig und so weiter, muss man auch nicht immer bis zur Winterpause warten, auch wenn die vertragslosen Spieler vielleicht nicht im vollen Saft stehen, weil sie vielleicht nicht eine Vorbereitung mitgemacht haben oder was auch immer. Trotzdem könnte man da gegebenenfalls auch nochmal nachlegen.
War Luis Holpi nicht auch vertragslos, als er kam? Aber nicht lange, ne?
Nee. Weiß ich aber auch gar nicht.
Habe ich gerade so im Kopf, aber muss nicht unbedingt sein. Vielleicht bin ich da auch gerade falsch davor. Aber haben ja auch schon einige Beispiele gezeigt, dass das durchaus funktionieren kann. Die haben ja auch dann ihre VDV-Camps und so, wo sie sich da von der Gewerkschaft dann da irgendwie fit halten können. Oder bei anderen Bundesliga-Clubs, ne?
Genau.
Gibt's ja auch,
genau. Auch
mittrainieren können.
Also das wäre dann.
Also die Liste hast du auf Vorlage, ja?
Wenn die Liste habe ich auf Vorlage. Könnte da auch Holstein mit dienen, ne?
Ja.
Wie ich dann auch vielleicht auch dem Trainer noch dienen kann, ne? Übrigens, by the way, ne?
Auch noch.
Ja, ja.
Was ist denn los?
In einer ganz persönlichen Note sozusagen, weil der ist ja bekanntermaßen jetzt gegen Wolfsburg von der Koppel geflogen.
Der Rüpel,
ne? Ist bis heute noch fassungslos darüber, was da eigentlich los gewesen ist. Ich komme gleich zu der persönlichen Note. Das war ja fast schon niedlich. Dann die Situation nach dem Spiel in der Pressekonferenz, als Marcel Rapp wirklich die Hände ausbreitete und sagte, ich kannte diese Regel nicht, ne? Und ich habe überhaupt nichts, ich habe nur gesagt, gib den Ball her und nächstes Mal lasse ich Fiete Arp da liegen und wünsche ihm viel Glück, dass er da heil rauskommt. Das hatte ja schon, aber wurde ja fast alles noch getoppt von Gästecoach Ralf Hasenhüttl, der sagte, ich kannte die Regel auch nicht so, ne, in der Konsequenz. Und ich bin beim ersten Spiel mit Southampton, damals Premier League Aufsteiger, gehen wir mit 1-0 gegen Arsenal in Führung Und ich bin völlig enthemmt und renne jubelnd in die gegnerische Coaching-Zone. Das ist natürlich eine Provokation. Da würde ich ja sogar abdrehen irgendwie als Gegner. Sag mal, geht's hier noch oder was? Ne? Und sagt er, da hat aber keiner was gesagt. Ne? Also das war schon wirklich niedlich. Kommen wir dazu, zu der persönlichen Note. Es steht jetzt ja, er darf ja beim Spiel gegen Bayern, was übrigens muss ich nochmal wieder einschieben.
Oha.
Ja, sein 100. Pflichtspiel für Holstein gewesen, per Pokal und Liga, weil im Gegensatz zu langläufigen Meinungen, das Spiel gegen Wolfsburg sollte schon sein 100. gewesen sein, stimmt nicht, weil er nämlich am 22. März 22, glaube ich, war es, zu Hause gegen Ingolstadt wegen einer Corona-Infektion zu Hause sein musste. Und das Spiel darf man dann natürlich nicht zählen. Also wäre das natürlich sein 100. Spiel. Das wäre natürlich, und dann gegen Bayern München, also das wäre der passende Gegner zum Jubiläum gewesen. Klappt das ja leider nicht. Er darf ja auch, du bist da regelfester als ich, aber ich glaube, er darf da irgendwie eine halbe Stunde vorher nicht im Innenraum sein und so weiter und so weiter.
Genau, also halbe Stunde vor Anpfiff bis halbe Stunde nach Abpfiff nicht im Innenraum, also das ist dann im Prinzip alles unterhalb der Tribünen, auch nicht in den Kabinen im Spielertunnel oder auch auf dem Weg dahin sozusagen, in den Katakomben, wie man es immer so schön sagt, darf er auch nicht sein. Kabinengang, alles tabu. Und er darf auch im gesamten Zeitraum mit der Mannschaft nicht in Kontakt treten, weder unmittelbar noch mittelbar. Das ist ja das, was man mal kennt, so von früher sitzt einer oben mit dem Headset und wird nach unten gefunkt und so. Verboten.
Mhm. Alles naja, nicht. Das ist beim Holstein-Stadion in Ermangelung irgendwelcher VIP-Logen oder verglasten VIP-Logen oder sowas. Bestünde ja die Möglichkeit, dass er auf der Vortribüne gleich in der ersten Reihe hinter der Spielerbank sitzt. Ne? Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist, wird sich noch herausstellen, aber ich weiß auch nicht, ob Marcel Rapp das will, weil, ne, glaube ich, da wäre Spielbeobachtung nicht nur wegen der tiefen Lage schwierig, sondern auch, weil die umliegenden Zuschauer ihn wahrscheinlich zutexten würden, ne, und Ratschläge erteilen würden, was jetzt zu tun sei. Deshalb, um all diese Sachen auszuschalten, und jetzt kommen wir endlich zu der persönlichen Note, habe ich Marcel Rapp angeboten, er dürfe neben mir auf der Pressetribüne Platz nehmen. Nun ist da kein Platz frei, ne? Das ist ja das Problem. Habe ich gesagt, kein Problem, ich bringe das Sitzkissen mit, dann kannst du auf der Treppe neben mir sitzen. Wir wollen mal sehen, was daraus kommt, mehr kann man nicht tun. Also alles im Interesse des Kieler Fußballs.
Ich weiß nicht, ob das von dem Ordnungspersonal durchgewogen wird.
Das könnte natürlich noch sein. Nee, also das geht
ja nicht. Sie müssen hier jetzt noch bei Treppe. Aber ich, nein. Ich bin gespannt.
So, ja, da gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ne?
Bin sehr gespannt. Oder es wird immer so Reise nach Jerusalem mäßig gewechselt.
Auf ja, ja, genau, das genau.
Würde auch gehen.
Naja, er könnte natürlich auch tatsächlich jetzt ernst gemeint, könnte auch ins Restaurant gehen, da in den großen VIP-Raum, sag ich mal, von da aus gucken, auf dem Balkon, alles ist möglich. Vielleicht bleibt er aber auch zu Hause, hat er gesagt, ne? Mal schauen, ne? Zu Hause musste er nämlich auch mal aufklären, als er nach Hause gekommen ist, hat seine Tochter ihn gefragt, sag mal, was ist denn da gewesen? Die hat das im Fernsehen nicht gesehen. Hast du jemanden geschlagen? Hat er gesagt, nein, nicht geschlagen. Ja. Mach ich nie. Na? Und das glaube ich ihm auch.
Das absolut. Mhm. Also, aber das ist natürlich, wenn du das Spiel jetzt nicht gesehen hast und was da passiert ist und es steht da rote Karte, denkst du erstmal, ist körperlich geworden oder er hat jemanden beleidigt.
Aggro. Ja. Wir nennen ihn nur noch nicht mehr Rappo, sondern Aggro.
Und irgendwie kann ich mir beides, ich kann mir beides nicht so richtig vorstellen. Ja. Auch im Eifer des Gefechts nicht. Also,
nein.
Insofern, ja.
Ja, ist halt, gehört auch dazu, ne? Lernprozess, ja, ne? Ja,
auch das, auch zum für den Thema, Trainer.
Ne? Ja, klar. Also das ist ja klar, dass solche Regeln, die hast du, dass man die gegnerische Coachingzone nicht betreten kann, das durfte man erwarten, aber dass dann gleich mit der roten Karte geahndet wird, das ist halt das Problem,
ja,
ne?
Ja.
Der Schiedsrichter hat ja nichts falsch gemacht, aus seiner Sicht nicht, das will ich nämlich unterstellen, das ist auch nicht irgendwie fehlerhaft oder so, aber dass man dann gleich rot geben muss, also naja, gut, ist halt so, auch gehört auch dazu, auch Lernprozess.
So ist es. Noch ein Spiel länger Pause.
Ja.
Ein Wochenende länger Pause.
Bis zum 100.
sozusagen.
Ja, das könnte natürlich die nächste Story werden, ne? Dann in Bochum, vielleicht zum 100. der erste Bundesliga-Dreier für Kiel. Bitte?
Also.
Na, was haben wir denn da am Angebot?
Also.
Fällt mir gerade so by the way ein.
Wir kommen schon wieder ins Spinnern hier.
Ja, ja.
Naja, erstmal gucken wir jetzt, was jetzt passiert. Erstmal gehen wir jetzt in die Länderspielpause.
Genau.
Wohlverdient nach 2 Spieltagen. Endlich Länderspielpause.
Das ist auch nicht so unglaublich.
War richtig schön, den Rhythmus ausnocken.
Aber du musst ja auch mal so einen Rhythmusbrecher haben. Das nutzt ja alles nichts. Ja, ne?
Hilft nichts. Vielleicht nochmal die Reihe. Aber na, es ist vielleicht tatsächlich, hilft es ja in irgendeiner Form nochmal Spieler wieder ranzubringen. Also ich denke da an jemanden wie Gigovic, der wegen Rückstandes da.
Ja, wenn er denn da wäre, ne?
Wenn er da wäre, genau. Der aber ist ausgerechnet nicht da. Aber
Steven Skripski
zum Beispiel, Timo Becker ist auch ein bisschen angeschlagen. Genau. Vielleicht hilft das auch nochmal eine Woche mehr und so. Genau. Also ja, man muss ja immer irgendwie das Positive greifen und sich von dem Negativen nicht aus der Bahn werfen lassen. Das gilt, glaube ich, für viele Bereiche im Moment.
Mhm.
Dann schauen wir, wie es danach dann gegen Bayern. Das Topspiel am Samstagabend dann. Auch eine Premiere. Es ist jeder Spieltag eine Premiere.
Ja, Wahnsinn.
Es ist verrückt.
Mhm.
Und bis dahin gucken wir mal, wie es geht und versuchen mal, unsere inneren Widersprüche in den Griff zu kriegen.
Ich glaube, Finn Bartels wird nicht reaktiviert.
Hey, auch eher so nicht das klassische Kopfballungeheuer. Also, vielleicht bei Molfsee 2.
Ja, mal schauen.
Wir wissen es nicht. Also, die Liste liegt in der Schublade.
Ja.
Sobald da Handlungsbedarf besteht, werden wir sofort da rangehen.
Genau. Ne? Genau sieht es aus.
Sehr gut. In diesem Sinne atmen wir erstmal ein bisschen durch nach dem verhagelten Auftakt, zumindest punktetechnisch.
Noch ist nichts verloren.
So sieht's aus. Länderspielpause und dann kommen die Bayern.
Ja.
Und wir sprechen nächste Woche ganz genau über die Bayern.
So sieht's
mal
aus. Und
über Januar 21 und was davon geblieben ist.
Genau.
Wir werden sehen. Opa, vielen Dank.
Sehr gern.
Ihr da draußen, haltet durch in Hitze und Regen und was hier alles zwischendurch noch so kommt. müssen wir mal schauen. Dienstag sehr heiß. Erst heiß, dann Regen. Heute mal gucken, wie der Abend sich noch so gestaltet. Und dann hören wir uns nächste Woche.
Jawohl.
Bis
dahin. Ciao.
Tschüss.